Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Deine Hausflüsterer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit der zweiten Folge zum Thema Baumängel. Mit dabei ist wieder Rechtsanwalt Bernd Weise. Ja, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
In der ersten Folge haben wir Ihnen den Einstieg in die Thematik gegeben, Grundlagen erklärt, so ein bisschen Bauvertrag, Baumängel, also so ein generellen Überblick schon mal gegeben, und wer das noch nicht gehört hat, dem kann ich nur einen Hinweis geben, auf die Homepage zu gehen und dort den Podcast anzuklicken, und da finden Sie auch dann die erste Folge.
Unbedingt.
Genau, unbedingt. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht als Wiedereinstieg für die Folge 2 jetzt, die Folge 1 sich nochmal anzuhören. Aber heute wollen wir uns dem Thema oder der Problematik der Abnahme widmen.
Ja, auch richtig.
Eine sehr heikle Phase, die zwar zum Schluss kommt, aber dennoch oftmals mit Tücken behaftet ist. Ja, und da gibt es im Prinzip aus meiner Wahrnehmung so zwei Phasen. Einmal vor der Abnahme, was hat man da für Rechte und worauf muss man dort achten? Und dann quasi bei der Abnahme. Und was passiert denn mit der Abnahme und was für Rechte hat man als Bauherrin und Bauherr, wenn dann wirklich Mängel nach der Abnahme auftreten? Diese Rechte unterscheiden sich ja wesentlich von denen, die vor der Abnahme vorhanden sind.
Ja, also vollkommen richtig, ja.
Im Bereich der Mängel. So, und da hast du ja einige Erfahrungen, auch praktisch schon durch die zahlreichen Rechtsstreite erlebt, und wirst uns heute wirklich Tipps geben und eine Art Leitfaden. Was muss ich machen, wenn mir solche Mängel schon auftauchen, also oder auffallen? Also fangen wir gleich dann an. Ja, was passiert,
wenn ich
da
einhaken darf, sogar noch ein bisschen früher. Genau wie du sagst, diese Abnahme ist wirklich eine wichtige Zäsur. Und ich würde das auch tatsächlich hier im Rahmen unseres Podcasts aufteilen, weil das sonst viel zu viel wird.
Ja.
Auf dem Bereich vor der Abnahme und auf dem Bereich nach der Abnahme. Das Einzige, was man schon mal mitnehmen kann, das gilt für beides, das ist, was ist die Abnahme überhaupt? Das ist die Hinnahme des Werkes als vertragsgemäß. Das heißt, ich sage, jo, das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und in dem Moment, wo ich das sage, treten ein paar Rechtswirkungen ein. Es ändert sich die Beweislastverteilung für das Vorliegen von Mängeln oder auch die Mangelfreiheit der Leistung. Die Vergütung wird fällig. Die Verjährungsfrist beginnt. Also da hängen ein paar rechtliche Aspekte dran.
Ja.
Und meine Idee bzw. unsere Überlegung war heute tatsächlich mal zu schauen auf den Bereich vor der Abnahme. Das knüpft dann auch so ein bisschen nämlich an das, was wir letztes Mal hatten, an die vertraglichen Überlegungen.
Ja.
Wir werden merken, wir kommen mit diesen ganzen Überlegungen immer wieder ganz nach vorne zum Vertrag. Wie unglaublich wichtig das ist, was man da vereinbart und festlegt. Ja. Und vielleicht gehen wir da direkt auch rein.
Genau, das Fundament, wie beim Hausbau, ne, ist wichtig. Und hier der Vertrag ist die Regelung dort bezüglich dieser weiteren Schritte ist wirklich essentiell. Das kann man ja nicht oft genug betonen.
Kann man, in der Tat nicht. Vollkommen richtig. Wir haben bei diesen Hausbauverträgen, wir haben zwei Arten von Bauverträgen. Das eine ist der BGB-Vertrag, der richtet sich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt noch, das hört man ab und zu, VOBB-Verträge. Mhm. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil wir genug heute zu tun haben, die anderen Sachen abzuarbeiten. Ja. Aber alles, was VOBB ist, das spielt sich mehr im unternehmerischen Bereich ab. Und das hat, das liest man auch mal wieder in der Rechtsprechung, aus verschiedenen Gründen im privaten Bauen nichts zu suchen. Ja, mhm. Das, so, damit wollen wir es vielleicht belassen für heute.
Ja.
Der BGB-Vertrag hat eine Besonderheit, die muss man wissen. Vor der Abnahme kann ich im BGB-Vertrag keine Mangelbeseitigung verlangen.
Ja.
Das muss man wirklich mal sacken lassen, was das eigentlich heißt. Mhm. Das bedeutet, Ich gucke zu, wie der Bauunternehmer baut und ich sehe, dass der einen Mangel nach dem anderen einbaut. Er kann das Dach verkehrt rum draufsetzen. Mhm. Ja. Das spielt in dem Moment noch keine Rolle, weil er erst zur Abnahme ein vertragsgemäßes Gewerk schuldet. Wie er da hinkommt, ist vollkommen egal. So, und das ist wirklich ganz essentiell. Ich gucke da also zu, wie er baut. Im Zweifel habe ich Zahlungspläne im Vertrag. Ich muss also auch fleißig da meine Raten zahlen. Das ist nochmal ein extra Thema, auf das wir schauen, weil wir viele Zahlungspläne haben, die nicht wirksam sind. Das muss man wissen, weil das ein schönes Druckmittel ist, wenn es dann mal eng wird. So, aber ich kann also vor der Abnahme keine Mängel geltend machen. Muss also zugucken, was da passiert. Es gibt im BGB allgemeine Vorschriften im Schadensersatzrecht. Die findet man im Paragraphen 280 fortfolgende BGB. Da habe ich gewisse Rechte, sagt der Bundesgerichtshof auch, der es mehrfach bestätigt hat. Da habe ich gewisse Rechte. Aber die knüpfen immer an einen Verzug an, in irgendeiner Form, in der Regel. Ja, da liegt die Pflichtverletzung. Und jetzt kommt der Punkt. Verzug bedeutet, dass der Bauunternehmer mit der Leistung zu einem vereinbarten Zeitpunkt nicht fertig ist.
Ja.
Was finden wir in vielen privaten Bauverträgen nicht? Einen festen Fertigstellungstermin. Wenn ich den also vorne nicht drin habe, dann fliege ich da schon mal wieder aus der Kurve.
Mhm.
Nicht ganz theoretisch, auch wenn ich keinen Fälligkeitszeitpunkt vereinbart habe, ist das Werk nach der üblichen Dauer fertigzustellen. Aber jetzt sag mir mal zu der heutigen Zeit, also sowieso schon im Hausbau,
ja,
und erst recht in der heutigen Zeit, was ist denn der übliche Termin? Also da ist ja der Argumentation Tür und Tor geöffnet. Ja?
Also wäre da vielleicht der erste Tipp schon an der Stelle, dass man im Vertrag drauf drängt, dass man wirklich einen konkreten Feststellungstermin auch vereinbart.
Richtig.
Ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, da als neuer Bauherrin, Bauherr, wenn man zum ersten Mal ein Haus baut, da steht man quasi der Übermacht eines Bauträgers gegenüber und der sagt, nö, das können wir gar nicht, wir haben Subunternehmer und wie soll man sich dann in der Situation verhalten, wenn es Schwierigkeiten gibt, so einen Termin auch zu vereinbaren?
Ja, wir hatten das letztes Mal schon mal, diese Macht im Prinzip des Bauträgers, der das Grundstück hat, was man nun so unbedingt haben möchte. Da kann man eigentlich nur zweierlei zu sagen. Also jetzt mal abgesehen von dem, wir überlegen gleich noch, wie man das dann vertraglich auflöst. Aber wenn er sich wirklich weigert, dann Fertigstellungstermin einzustellen, dann kann man eigentlich nur feststellen aus der Erfahrung heraus, das ist eine von den roten Lampen, bei denen man einfach nur sagen kann, diesen Vertrag schließe ich nicht. Okay. Weil das einfach nicht seriös ist.
Ja.
Ja, ein seriöser Bauunternehmer ist in der Lage, einen Fertigstellungstermin einzutragen. Und es gibt dann durchaus rechtliche Möglichkeiten, diesen Termin auch dann zu verschieben, wenn wirklich unerwartete Dinge eintreten.
Ja.
Ja, ein Bauunternehmer, der heute einen Vertrag schließt und morgen ankommt damit, dass die Weltwirtschaft so problematisch sei, das ist nichts Unerwartetes mehr.
Mhm.
Ja, also insofern, ich will nur sagen, der Bauträger ist geschützt genug und er ist Profi.
Ja. Ja,
wenn er so etwas verweigert, dann ist das eigentlich schon wirklich der Punkt zu sagen, okay, dann ist es das nicht, so gerne ich dieses Grundstück haben möchte. Oder eben wieder, das wissen wir, hat man jetzt auch schon gesagt, mit unserem Podcast hier habe ich ein Risikobewusstsein. Ich weiß, was da jetzt hintersteht, was da auf dem Spiel steht. Okay, dann sei es eben so, dann mache ich es, weil ich es unbedingt möchte. Aber ich muss zumindest sensibilisiert sein. Ja?
Gut.
Und es wird schwierig genug häufig tatsächlich, wenn eine Frist drinsteht. Warum? Weil die Verträge häufig genug eine Frist oder genauso häufig, wie das gar keine drin steht, steht eine Frist drin. Und die wird aber 2-3 Sätze später aufgeweicht. Das heißt, da muss man in der Vertragsgestaltung vorsichtig sein.
Mhm.
Ein ganz beliebter Aspekt, womit Bauunternehmen Fristen aushebeln, sind die wunderschönen Eigenleistungen.
Oh ja, da kann man in eine wirkliche Falle auch tappen. Das,
absolut.
Ja.
Warum? Weil die Eigenleistungen häufig genug nicht am Schluss oder danach erbracht werden. Die Verträge sind häufig nicht so ausgestaltet, wir bauen das Haus, dann gibt es eine Abnahme und die Sachen machen wir nicht mehr, weil die wollen sie selber machen. Mhm. Häufig sind das Arbeiten, die irgendwann passieren müssen im Bauablauf. Und dann vermischen sich plötzlich die Tätigkeiten des Bauunternehmers mit denen des Bauherrn.
Und sind auch teilweise voneinander abhängig. Und dann,
das ist der Punkt.
Genau, okay. Eine das große ist
der
Falle.
Punkt. Ja, dann sagt er, Sie müssten jetzt hier mal Ihre Fliesenarbeiten ausführen. Mhm. Und der Bauherr sagt, ja, aber ich kann doch noch gar nicht, weil keine Ahnung, was passiert ist. Und dann sagt der andere wieder, ja, das müssen wir aber erst, dafür brauchen wir wieder dies und jenes. So, und dann vermischen sich mit einmal die Dinge. Mhm. Und es gibt einen unauflösbaren Knoten. Mhm. Unauflösbar nicht, aber zumindest wird das Ganze sehr kompliziert in der Vorhersage. Wer hat denn jetzt die Fristversäumung zu vertreten?
Mhm. Ja.
Da muss man wirklich aufpassen in der Gestaltung. Man hat immer so die Vorstellung, super, Eigenleistung ist ja auch irgendwie ein Entgegenkommen, wir können das machen, wird es günstiger. Da ist auch nichts gegen zu sagen. Man muss es nur sinnvoll gestalten, sonst zerschießt man sich in diesem Prozedere die oben mühsam rein verhandelte Frist.
Ja.
Und vielleicht nochmal, wir hatten das letztes Mal schon, ich werde das noch ein paar sagen, weil das wirklich für mich ein Shanty ist. Ich baue ja hier irgendwas oder ich investiere hier irgendwas, das ist für die meisten Einfamilienhäuslebauer nicht nur ihr heutiges Vermögen, sondern das, was sie sich in den nächsten 30 Jahren ersparen. Ja. Und was gibt man aus heute für ein Haus? Unter 500.000 Euro passiert doch da kaum noch irgendwas.
Das ist wahrscheinlich die untere Grenze heutzutage.
So. Und für mich gehört zu der seriösen, für der belastbaren Finanzierung eines solchen Grundstückskaufes mit Hausbau gehört, dass ich mir selber mit reinfinanziere, eine anwaltliche Begleitung und auch eine Baubegleitung.
Ja, das predigen wir ja auch schon immer wieder, dass bei solchen Bausummen vielleicht 1% der Bausumme durchaus finanzierbar sein müssen oder als Eigenkapital vorhanden sein muss, um eine vernünftige Baubegleitung hinzukriegen. Ja?
Ich habe das hier mal, ich habe das mal geöffnet hier, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Mhm. Bei 500.000 Euro Gegenstandswert. Da sind das über den Daumen 5.500 Euro. Ja, jetzt machen das wir auch und die meisten, kann sein, die vernünftig arbeiten, haben dann noch so einen Zeitansatz dann, dann kann das noch ein bisschen mehr werden. Aber selbst wenn ich das mal nehme bei einer Bausumme, ja, und jetzt denken wir gleich weiter. Ich glaube, der VWE bietet auch eine Baubegleitung an, richtig, wenn ich das richtig weiß. So, maximal, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger, kommt der gleiche Betrag nochmal drauf, noch ein bisschen weniger. So, und dann habe ich im Endeffekt für irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Euro habe ich schon mal Leute an meiner Seite stehen, die mich davor schützen, A, dass der Vertrag mir zu viele Fußangeln stellt, ja, und ich hinten rausfliege, und B, in der Baubegleitung eben guckt, was da passiert.
Ja.
Man kann das jetzt noch um eins ergänzen, das wäre eine Rechtsschutzversicherung, die könnte man vorher noch abschließen, weil die immer so Karenzzeiten haben von 3 Monaten. Es hilft also nichts, wenn ich erstmal den Problemfall habe und dann noch eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Also vorher sollte man das machen. Ja, so. Und dann bin ich aber abgesichert insofern, dass ich eine Rechtsschutzversicherung habe für einen Streitfall. Ich habe einen Anwalt, der diesen Vertrag prüft und einen Architekten, der mich im Bau begleitet. Sage ich gleich noch was dazu, was das für den Vertrag heißt.
Ja.
Was haben Anwalt und Architekt obendrein?
Die Haftpflichtversicherung natürlich.
So sieht es nämlich aus. Ja. So, der Bauunternehmer hat eine Haftpflichtversicherung. Kleine Anmerkung, es schadet nichts, sich die zeigen zu lassen, dass die auch noch gültig und bezahlt ist.
Ja, ja, so. Das Recht hat man ja sogar eigentlich.
Absolut, so ist das. Ja. Über Sicherheiten im Vertrag sprechen wir ja auch noch. So, aber dann habe ich schon mal im Prinzip 3 Haftungspartner mit einer Versicherung und das Ganze für, du hast es eben gesagt, 1-2% der Bausumme.
Ja.
Ja. Und wenn man weiß, was für Dramen, wenn sowas schief geht, dann kann das ja bis zum Totalverlust gehen. Ja. Mhm. Diese Probleme treten auf, wenn ich nach dem Zahlungsplan 70-80% gezahlt habe.
Ja.
So. Und dann kommen meine Mängel, die mit den 20% häufig nicht ansatzweise abgedeckt sind oder vielleicht noch weniger. Ja. So. Und da muss man wirklich den Blick schärfen, dahin zu schauen. Ja. Diese Baubegleitung, das ist eine wirklich gute Sache. Die Baubegleitung ist nicht das, was einem die Bauunternehmen häufig als ihr Bauleiter ist. Ihr Bauleiter ist, klingt wirklich sehr charmant und sehr verbindend und familiär. Das ist aber nur der Mitarbeiter des Bauunternehmens, der dort vor Ort eben schaut, wie gebaut wird. Der steht nicht auf der Seite des Bauherrn.
Ja.
Das muss man sich bewusst machen. Auf der Seite des Bauherrn stehen nur die, die er sich selber hinzunimmt. Also zum Beispiel die Baubegleitung vom VWE, der dann dabei ist und schaut, was passiert da. Mhm. Jetzt müssen wir zwei Sachen sehen. Erstens, das muss in den Vertrag. Denn ich stocke gerade, weil ich glaube, mir fällt das zweitens nicht ein, weil das alles zusammengehört.
Ja.
Aber das muss in den Vertrag. Wir haben gesagt, während der Bauausführung bis zum Fertigstellungstermin, bis zur Fertigstellung, bis zur Abnahme, kann ich keine Mangelbeseitigung verlangen. Dazu gehört auch, dass ich nicht verlangen kann, dass mein Architekt auf die Baustelle geht und guckt, weil der Unternehmer im Zweifel sagen kann, ich schulde dir zum Abnahmezeitpunkt ein den Regeln der Technik und dem Vertrag entsprechendes Werk und vorher möchte ich dich hier nicht sehen.
Ich kann im Prinzip verlangen, bis zu der Abnahme hast du auf der Baustelle gar nichts zu suchen.
So ist es. So ist es. Und dann hilft mir die Baubegleitung natürlich auch nicht weiter. Also muss das in dem Vertrag, dass meine Baubegleitung auf diese Baustelle gehen darf und mitdokumentieren darf, was da passiert.
Wichtiger Hinweis. Weil der, wenn man das vernünftig macht, wird die Baubegleitung nicht nur zur Abnahme hinkommen, weil dann ist alles gebaut, dann sieht man gar nichts mehr, sondern pro Gewerk musste ja schon eigentlich prüfen, ob alles richtig war. Angefangen bei der, bei der Sohle, quasi beim Fundament, Mauerwerk, dann Elektro, Leitung. Er muss ja alles sehen. Und das bringt ja nichts, wenn er nur bei der Abnahme einmal kurz dabei ist und sagt, ja, Gott, kann sein, muss aber nicht. Ja?
So. Genau so ist es. Ich will mal ein aktuelles Beispiel nehmen bei mir aus der Praxis. Da gibt es so eine Baubegleitung und das Bauunternehmen baut und es gibt Feuchtigkeit. Ist jetzt egal, warum das so ist, aber die ist massiv. Mhm. Ja, und zwar nicht die, die man immer drin hat. Jedes Gebäude, was gebaut wird, hat Feuchtigkeit. Da wird mit Estrich gearbeitet und so weiter. Das ist ja alles angeschlemmtes Zeug. So. Und diese Feuchtigkeit war aber so massiv, dass es schon zu Schimmelbefall kam. Ohne die ist schwer genug aufzulösen, jetzt immer noch. Mhm. Ja, aber ohne die Baubegleitung wäre das gar nicht bekannt gewesen. Ohne die Baubegleitung hätten die das überpinselt und dann hätte man davon nichts mehr gesehen. Und tatsächlich sitzt in der Wand ein Schimmel, der möglicherweise gesundheitsgefährdend ist. Mhm. Mit Schimmel ist nicht zu spaßen.
Ja.
Wenn wir einen Schimmelbefall haben, führt das teilweise dazu, dass Gebäude von einem Tag auf den anderen nicht mehr nutzbar sind.
Ja.
Ja, die Wand ist überstrichen, es wird abgenommen und irgendwann kommt Schimmel. Und dann geh mal den Weg, jetzt zu beweisen, wann, wie, wo, was war.
Ja.
So, hast du eine Baubegleitung, hast das vertraglich vereinbart, die haben das dokumentiert. Natürlich, als das Ganze dann heiß gelaufen ist, haben dann trotzdem der Bauunternehmer gesagt, ich lasse euch hier nicht mehr auf die Baustelle. Aber zumindest war das überhaupt erstmal dokumentiert zu dem Zeitpunkt. So. Und würde es im Vertrag stehen, könnte man eben das auch wieder noch durchsetzen, dass jetzt auch geguckt werden darf, wie wird denn das beseitigt? Wird das fachgerecht beseitigt und so weiter und so fort?
Ja. Ja.
So, also daran erkennt man, was für weitreichende Folgen das hat, wenn ich hier nicht sinnvoll vertraglich gestalte und mich da schon absichere an der Stelle.
Ja.
Und das ist wirklich rechtlich extrem komplex, muss man mal sagen. Ja. Auch dann in der Umsetzung nochmal wieder. Ja, wann rüge ich wie was? Wir werden das besprechen. Und die Standards kann dann jeder selber machen. Ja? Mhm. Aber nochmal, ich meine, es gehört dazu, zu einem Hausbau sich da begleiten zu lassen, weil es echt schwierig werden kann. Ja? Und wenn nicht, wie gesagt, dann hat man das jetzt, man ist da jetzt sensibilisiert, man weiß, was da reinkommt. Es muss mindestens eine Frist rein, ja, damit man irgendwann einen Zeitpunkt hat, an dem man sagen kann, heute hätte das Haus fertig sein müssen. So, und dann kommen wir über diese allgemeinen Vorschriften des BGB, kommen wir tatsächlich auch zu Schadensersatzansprüchen, Ersatzvornahmen und so weiter. Das ist dann möglich. Wir sind dann zwar nicht im Bauvertragsrecht im Eigentlichen, aber zumindest sind wir dann im Schadensersatzrecht, wo ich auch wieder ein paar Möglichkeiten habe.
Also genau, wenn jetzt ein, um da ganz konkret zu werden für die Zuhörer und Zuhörer, wenn man wirklich das im Vertrag festgelegt hat, man geht regelmäßig auf die Baustelle, man hat eine Baubegleitung und man stellt während der Bauphase ein oder mehrere Mängel fest.
Ja.
Was muss dann gemacht werden?
Das hat, wie gesagt, in der Auswirkung ist das mehr eine Dokumentation eigentlich, damit ich später damit arbeiten kann. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn ich das mache, wenn ich das sehe, dann sollte ich natürlich unmittelbar das auch schriftlich fixieren, indem ich dann den Bauträger anschreibe oder das Bauunternehmen und sage, dort ist folgender Mangel. muss beseitigt werden. Und da reicht im Übrigen, da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, da reicht es, ich mitteile, was da ist. Ja, also Feuchtigkeit zum Beispiel. Dann reicht es, wenn ich sage, an der Wand ist Feuchtigkeit. Das nennt der Bundesgerichtshof die Symptomtheorie. Ich muss nur das Symptom sagen. Warum ist das so? Weil ich vielleicht gar nicht weiß, wo das herkommt. Ja, in meinem Fall mit dem Schimmel und so, da hatten wir ja konkrete Ansatzpunkte. Aber im Zweifelsfall weiß ich gar nicht, wo kommt es her. Wasser kann von überall herkommen. Würde ich jetzt auf die Idee kommen, weil ich der Meinung bin, ich habe das alles durchblickt und sage, da oben in der Wand rechts in der Ecke, da ist was undicht oder da ist eine Kältebrücke, beseitigen Sie das. Und es stellt sich raus, das ist gar nicht die Ursache der Feuchtigkeit, dann habe ich nur den Mangel Kältebrücke gerügt, aber nicht dort die Feuchtigkeit. Ja, hat Auswirkungen auf die Verjährung möglicherweise.
Ja.
Ja, also wir reden von der Symptomtheorie, wir sagen die Symptome. Ja, wir können natürlich, wenn wir das ausgearbeitet haben, so wie jetzt hier in meinem konkreten Fall, dann kann das mal einzelfallbezogen sein, dass wir eben konkreter werden und sagen, da ist Schimmel. Und wir haben hier auch wieder gutachterlich vorgegeben, wie das ordnungsgemäß zu beseitigen ist. Bitte beseitigen Sie das ordnungsgemäß. So, dann kann man auch eine Frist setzen. Die ist nicht ganz so relevant. Vom Grundsatz her reicht es uns ja, wenn es zur Fertigstellung passiert ist.
Ja.
Aber es hilft schon auch für später, diese Mängel A zu dokumentieren und das dann auch schriftlich gegenüber dem Bauträger anzuzeigen.
Genau, also das ist ja nicht wie nach der Abnahme. Da hat man ja ganz starre Vorgehensweisen. Auch wegen, sagt es schon, Fristsetzung und Mangelanzeige. Und hier sind wir wirklich, der Bauträger muss ja nur bis zur Abnahme mangelfrei liefern. Also man muss ja schon dann die Mangel, wie du gesagt hast, anzeigen. Aber wann und wie er das dann beseitigt, das liegt ja wieder bei ihm nur. Ja.
Ja.
Also hat man nicht ganz so die Kontrolle über das, was da abläuft. Aber zumindest hat man es dokumentiert. So.
Genau, man hat es dokumentiert und ja, man muss dann so ein bisschen das Zusammenwirken der Faktoren auch einfach sehen, die vertraglichen Regelungen, die Fertigstellungsfrist, die Dokumentation, die Aufforderung, die Mängel zu beseitigen.
Ja.
Das ergibt dann am Ende ein Paket, was einem zumindest die Durchsetzung erleichtert. Die Tatsache als solche, das ist auch vielfach kritisiert worden, dass überhaupt im BGB-Vertrag, also gerade da, wo ein Verbraucher dem Unternehmer, also der Laie, dem Profi gegenübersteht, dass gerade da kein Recht besteht, vor der Abnahme Mangelbeseitigung zu fordern. Das ist einfach von der rechtlichen Konzeption her eine Situation, die ist schwierig genug.
Ja.
So, aber da sollte man zumindest alles tun, um die bestmöglich aufzufangen. Ja, und das macht man eben mit den Maßnahmen, die wir gerade gesagt haben, Fertigstellungstermin, Besichtigungsrechte im Vertrag vereinbaren, die Baubegleitung, die man selber hat, im Vertrag festlegen. Ja, das sind so die Aspekte. Und wie gesagt, natürlich eben das, was man da reinbaut, rechtlich gestalten und prüfen lassen, weil man mit ein, zwei Federstrichen solche vertraglichen Regelungen, die oben schön klingen, unten wieder aushebeln kann. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Aber wenn man einen seriösen Bauträger hat, dann wird er damit auch einverstanden sein, weil er muss ja nichts verstecken. Er weiß ja, dass er gut baut. Insofern, wie gesagt, das ist, wie du sagtest, dieser rote, diese rote Grenze, der Punkt, wo man, wenn man merkt oder auch ein schlechtes Bauchgefühl hat, der sträubt sich, der will das nicht, das ist irgendwie merkwürdig, dann muss man sich wirklich an dem Punkt die Frage stellen, okay, gehe ich das Risiko ein oder aber das Risiko ist mir nicht wert, weil ich ja für ein Leben baue und ein hohes Risiko eingehe und dann muss ich mich anderweitig umschauen. Ja?
So. Und es ist auch, also du hast das gerade vollkommen richtig formuliert. Man kann das ja positiv formulieren. Ja, man erkennt den seriösen Bauträger und die gibt es genauso und genauso zahlreich. Wir wollen ja jetzt also, wie sagt man das modern, kein Bashing von Bauträgern betreiben, sondern ne, also da gibt es genauso viele gute, seriöse mit guter Leistung, guter Arbeit und die kommen auch, wenn der Vertrag abgewickelt ist und abgenommen ist und es gibt irgendwo Mangel, sind die ruckzuck da und beseitigen das und machen alles, was möglich ist. Also da gibt es genauso viele ganz hervorragende Bauträger, Bauunternehmen mit großem Dienstleistungs- und Servicegedanken, aber die erkennt man eben daran, formulieren wir es also vielleicht positiv, dass solche Aspekte berücksichtigt werden und dass es für die gar kein Problem ist, dass man jemanden hat, der den Vertrag prüft, dass man jemanden hat, der mit auf die Baustelle kommt, dass man einen Fertigstellungstermin haben möchte und eine Sicherheit. Das ist für einen seriösen Bauträger gar kein Problem und formulieren wir es positiv. Daran erkennt man sie.
Okay, sehr gut. Ja, also das war quasi diese erste Phase vor der Abnahme, Abnahme erklärt, und dann kommt die Zeit nach der Abnahme. Und was dann passiert, das werden wir dann in der nächsten Folge 3 dann gemeinsam beleuchten. Ich glaube, wir haben heute schon sehr viel Information, sehr wichtige Information gegeben für die Zeit während der Bauphase bis zur Abnahme. Und ja, ich bin gespannt, was wir dann gemeinsam in Folge 3 für diese Gewährleistungsphase mit Baumärkte dann besprechen werden.
Ja, freue mich auch schon drauf.
Ja, dann vielen Dank, Bernd.
Ja, ich
für
danke.
Die
hat
zweite Folge
wieder.
Ja, wie immer. Und ich hoffe, Sie hatten auch einige Infos heute bekommen als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich, wenn Sie dann bei der nächsten Folge wieder dabei sein werden, wenn es heißt Podcast des VWE, deine Hausflüsterer mit Folge 3, Baumängeln wieder mit Bernd Weise. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.